Mensch, wie die Zeiten sich ändern. Ja, wie oft haben wir sowas gehört, haben wir vielleicht selber sowas gedacht, wo wir gemerkt haben, hier läuft etwas anders, als was ich das früher gekannt habe, als es früher in meinem Leben gewesen ist. Und es ist eigentlich teilweise witzig, teilweise ein bisschen traurig, wenn man merkt, zum Beispiel der Satz, es wird nur alles immer schlimmer. Die Jugend von heute, die haben gar keinen Respekt. Es kommt meistens von Leuten, die schon, sagen wir, nördlich der 40 oder 50 sind, die schlichtweg vergessen haben, wie sie als Jugendlicher waren. Weil diese Klage gibt es buchstäblich seit Jahrtausenden. Es ist tatsächlich schriftlich belegt, dass es immer wieder beklagt wird, dass die junge Generation keinen Respekt hat und dem Moral den Bach runtergeht. Also die Moral ist schon immer ziemlich weit unten gewesen bei uns Menschen. Da kommt unser Thema allein durch die Gnade auch sehr gut zum Tragen heute. Aber die Zeiten verändern sich ständig und es ist wirklich interessant. Ich meine, die Kinder haben diese vergangenen Woche Verschiedenes, also diese verschiedene, die vier Soli angeschaut und die haben auch einiges über das Leben zur Zeit Luthers gelernt. Und ja, das sind 500 Jahre her. Da hat sich gewaltig viel verändert. Und es ist sehr leicht für uns, aus dem Blick zu verlieren, was an so vielen Stellen so sehr anders gewesen ist. Zum Beispiel, ich habe heute früh hier einige Exemplare vom Neuen Testament einfach hier rausgestellt. Unser Büchertisch wurde, ich glaube, zum Schutz, aber auch für andere Zwecke weggeräumt. Das meiste vom Büchertisch ist im Moment nicht da, aber wir haben verschiedene Exemplare vom Neuen Testament da liegen. Wenn jemand eins haben möchte, kannst du das gerne nachher mitnehmen. Das hätte man vor 500 Jahren auf gar keinen Fall sagen können. Ich meine, die Schrift war nicht verfügbar. Es ist nicht nur, dass es sehr teuer und aufwendig war, das zu vervielfältigen. Es war auch so, dass es im Prinzip nur auf Latein gegeben hat. Und es konnten nur die wenigsten Leute überhaupt Latein verstehen. Oder vielleicht bist du mal aus einem Gottesdienst rausgegangen, irgendwann in deinem Leben, du hast gesagt, ich habe kein Wort verstanden. Was war das für ein Gesusel, was der von sich gegeben hat? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Und dabei würde ich wetten, dass der Gottesdienst in einer Sprache gehalten wurde, die du grundsätzlich sollst verstehen können. Zu Luthers Zeit war das nicht der Fall. Der Gottesdienst wurde auf Latein gehalten. Und da konnte nur ein ganz geringer Prozentsatz der Bevölkerung diesen Latein verstehen. Und da war man buchstäblich sehr schnell am Ende seines Lateins. Also, dass man wirklich nicht gewusst hat, was da gesagt wurde. Das heißt, ich meine, ich kann nur Deutsch und Englisch und wenn ich anfangen sollte, auf Englisch zu sprechen, würden manche von euch das nicht mehr verstehen. Manche von euch würden das immer noch verstehen und sicherlich einen höheren Prozentsatz als die Leute damals Latein verstanden haben. Aber stell es dir vor, jemand steht auf und fängt an, hier auf Chinesisch zu predigen. Du sitzt da und denkst, was mache ich hier eigentlich? Und so ging es den Menschen damals, weil sie nicht diesen Zugang hatten. Und für Luther ist es ganz wichtig geworden, dass die Menschen verstehen sollten, was Gott für sie hat, dass sie sein Wort verstehen sollten. Und deswegen hat er den Menschen aufs Maul geschaut und dann die Bibel so übersetzt in ihrer Sprache, dass sie das gut verstehen konnten. Sola Scriptura, die Menschen sollten verstehen, was in den Schriften steht. Die sollten dann auch merken, dass nur danach ihr Leben, ihr Glauben ausgerichtet werden sollte. Nun zu Luthers Zeit, und das war das Ausschlaggebende dafür, dass er seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat, wurde den Menschen gesagt, dass sie einen Ablass kaufen könnten. Also dass sie hingehen, ein paar Münzen auf den Tisch legen, die konnten einen Brief bekommen, eine Urkunde, dass welche Sünden auch immer die dafür vorgesehen haben, wären vergeben, weil sie da einen Geldbetrag bezahlt haben. Und da hat Luther, einer der wenigen Menschen, die Zugang zu den Schriften hatte, in die Bibel geschaut und hat gesagt, nee, warte Leute, das ist überhaupt nicht das, was in der Bibel steht. Und einer von seinen Solas war dann die Sola Gratia, also allein durch die Gnade. Zu sagen, du kannst es nicht kaufen, aber der Preis wurde für dich schon bezahlt, dass du errettet werden kann. Errettung kommt allein durch Gottes Gnade. Das ist das, was er sagen wollte. Gnade, das ist ein freies Geschenk, etwas, was uns gegeben wird. Vergebung und Befreiung als Geschenk, nicht als etwas, was wir kaufen können. Nun, überleg's mal, was für Optionen hast du, wenn du merkst, dass du schuldig bist? Dass du etwas Verkehrtes gemacht hast, du hast einen anderen Menschen vielleicht verletzt und du merkst, du bist schuldig, du hast Schuldgefühle. Was für Optionen hast du? Manchmal würden wir sagen, also dass man in Selbstgerechtigkeit sagen kann, es ist egal, geht keinem was an, das ist ihr Problem, wenn das sie gestört hat, was ich gemacht habe. Nun, ich schätze, wir kennen alle Menschen, von wem wir denken, dass sie so mal gedacht haben. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es sehr wenige Menschen sind, die so verhärtet sind im Herz, dass sie so denken. Aber selbst wenn man so denkt, wird man keine Befreiung dadurch finden. Selbst wenn man sich selber einreden will, das ist mir egal. Die meisten Menschen haben schon ein Gewissen und merken, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Man kann es leugnen. Nee, das war gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Man kann versuchen, es zu vertuschen, dass etwas nicht in die Öffentlichkeit kommt. Aber das ändert nichts an der Wahrheit. Und es befreit die Seele auch nicht, um richtig leben zu können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich schätze, die meisten von uns hätten sehr gern die Gelegenheit, einen Ablassbrief zu kaufen. Na, seien wir doch ehrlich. Wenn wir etwas vermasselt haben, wenn wir etwas verbockt haben, wäre es nicht schön, wenn du einfach etwas reparieren könntest und alles wieder gut? Wäre es nicht schön, wenn du irgendeinen gewissen Geldbetrag bezahlen könntest und die Sache hat sich erledigt? Aber wir merken, diese Dinge, die kommen nicht an unsere Seele ran. Oh, so häufig wäre es uns ganz recht und lieb, wenn wir die Möglichkeit hätten, einen Ablass zu kaufen und somit die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Aber wir merken, dass wenn wir jemanden wehgetan haben, wenn wir sie ins Innerste verletzt haben, was will ein Geldbetrag dagegen ankommen? Geld geht voll an die Sache vorbei. Unsere Werke, gute Werke sind gut und wichtig. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, aber wir müssen merken, dass all unsere guten Werke diesen Schaden, den wir angerichtet haben, niemals ungeschehen machen kann. Ein Ablass wäre uns manchmal ganz lieb und recht. Allerdings, damals wie heute, funktioniert kein Ablasshandel, sondern wir brauchen etwas, was viel tiefer geht, was viel weiter geht. Und der Weg, den Jesus uns immer wieder gezeigt hat, der Weg, den wir in der gesamten Bibel von vorne bis hinten finden, ist unsere Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Richtig, unsere Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten, macht das, was geschehen ist, auch nicht ungeschehen. Aber es öffnet die Tür, dass Erneuerung, neues Leben stattfinden kann. Ja, dass ein ganz neues Leben anfangen kann. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann versuchen wir das nicht mehr zu vertuschen und irgendwie zu vergraben, wo es dann manchmal einfach nur wächst. Wenn wir um Vergebung bitten, bekennen wir, dass wir nicht vollkommen sind, aber wir bitten darum, dass uns diese Schuld erlassen wird. Es ist sehr, sehr viel, was ich zu diesem Thema sagen könnte. Ich muss mich jetzt kurz fassen. Prediger können viel reden, wenn der Tag lang ist, aber ich will euch nicht überstrapazieren. Aber Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten, das ist der Königsweg. Ja, das ist der Weg, den unser König Jesus Christus uns gegeben hat, um Befreiung zu finden. Hand aufs Herz oder Hand hoch. Wer hier hat schon mal Luthers 95 Thesen gelesen? Das sind verschiedene Hände. Ihr seid gut, ich gebe zu, ich habe das erst diese Woche gemacht. Naja, ich bin kein Lutheraner, ich verkaufe keine Ablassbriefe, ich habe nicht so viel Grund dazu gehabt bisher, aber diese Woche habe ich sie durchgelesen. Und ja, man sieht und staune, hat einiges über diesen Ablasshandel da rein geschrieben. Und besonders die Thesen 36 und 37 sind sehr passend für dieses Thema Sola Gratia. Und ja, ich habe die hier auch mitgebracht. 36. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Nun, natürlich hatte das sehr viel zu sagen für Luthers Zeit. Ironischerweise, ursprünglich hat er die 95 Thesen auf Latein geschrieben. Also das heißt, die normalen Leute auf der Straße, die meist sowieso nicht lesen konnten, hätten das wahrscheinlich eh nicht lesen und verstehen können. Das ist erst später gekommen. Aber ich denke, sowas hat wirklich viel zu unserer Zeit auch zu sagen. Jeder Christ, der wirklich bereut, eigentlich würde ich sagen, das ist das auch, wie man Christ wird. Wenn man Nachfolger Christi wird, bereut man das Verkehrte, was man gemacht hat. Man bekennt es. Und dann hat er Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Jesus sagt, du musst dich nicht abrackern. Du musst dich nicht abquälen, um zu versuchen, genug Gutes zu tun, um das Schlechte wieder auszugleichen. Diesen Ausgleich geht nicht in der Form. Er schenkt uns Vergebung. Was das bedeutet, kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte noch die These Nummer 37 lesen. Jeder wahre Christ, sei er lebendig oder tot, hat Anteil an allen Gütern Christi und der Kirche, von Gott ihm und auch ohne Ablassbrief gegeben. Wieder, sola gratia, allein durch die Gnade, allein durch Gottes Geschenk an dich kannst du Vergebung finden. Aber das Herz muss Vergebung auch suchen. Wenn wir festhalten an unserer Schuld, wenn wir festhalten an dem, was wir Verkehrtes gemacht haben, er kann uns noch so häufig Vergebung zusprechen, aber wenn wir uns nicht vergeben lassen, wenn unser Stolz da im Weg steht, wenn wir sagen, wir wollen es selber machen, verbauen wir uns selber den Weg. Allein durch die Gnade Gottes können wir Erlösung finden. Hier ist auch ein Punkt, an dem wir sehen müssen, dass die vier Solis integral miteinander verbunden sind. Letzte Woche hatten wir die Predigt über Sola Scriptura von Reinhard Haupt und der hat uns aufgeführt, wie die Schrift, die Heilige Schrift, das Wort Gottes, alleine Gericht nur für das Leben und für den Glauben ist. Und für Martin Luther war das besonders wichtig und in Römer 5 hatte er vieles gefunden, was ihm sehr geholfen hat auf seiner eigenen Suche. Ich möchte einige Verse aus Römer 5 lesen. Ich lese erstmal die Verse 1 und 2. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, sole fide, kommt nächste Woche dran, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, solus Christus, in 14 Tagen. Also, lasst euch neugierig machen. Durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, sola gratia, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und ich springe jetzt zu dem Vers 8 runter und lese noch ein bisschen. Lest das alles nach, alles zusammen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Römer 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Allein in Christus finden wir die Gnade. Gnade ist ein Geschenk und allein aus Gnade werden wir gerettet. Aber wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, Gnade ist nicht billig. Gnade ist ein Geschenk, aber sie ist kein Freibrief. Wir haben gerade Verse aus Römer 5 gehört und ich möchte den Vers 8 nochmal betonen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wow, das ist ein hoher Preis. Christus ist für uns gestorben. Wir wussten noch überhaupt nichts von ihm. Wir fragten gar nicht nach ihm. Und er hat schon gesagt, du bist mir so wertvoll, dass ich bereit bin, mein Leben zu geben für dich. Dietrich Bonhoeffer war ein Theologe zur Zeit der Nationalsozialisten, der einen Begriff billige Gnade geprägt hat. In seinem Buch Nachfolge hat er darüber geschrieben, was billige Gnade ist und was wirklich Gnade ist. Und ich finde, er hat das darin so super auf den Punkt gebracht. Ich will aus seinem Buch Nachfolge zitieren. Billige Gnade ist die Gnade, die wir uns selber zusprechen. Billige Gnade ist die Predigt über Vergebung ohne Umkehr. Sie ist die Taufe ohne die Disziplin der Gemeinschaft. Sie ist das Abendmahl ohne Beichte. Sie ist die Absolution ohne persönliches Bekenntnis. Billige Gnade ist Gnade ohne Jüngerschaft. Gnade ohne das Kreuz. Gnade ohne den lebenden, fleischgewordenen Jesus Christus. Sie ist teuer, weil sie in die Nachfolge ruft. Sie ist Gnade, weil sie uns auffordert, Jesus Christus nachzufolgen. Sie ist teuer, weil sie Menschen ihr Leben kostet. Sie ist Gnade, weil sie Menschen dabei lebendig macht. Sie ist teuer, weil sie die Sünde verurteilt. Sie ist Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Vor allem Gnade ist teuer, weil sie für Gott teuer war. Weil sie Gott das Leben von Gottes Sohn gekostet hat. Du wurdest um einen Preis gekauft. Und weil für uns nichts billig sein kann, was für Gott teuer war. Vor allem, sie ist Gnade, weil das Leben des Sohnes Gottes nicht zu teuer war zu geben, auf das wir leben. Gott hat ihn wahrlich für uns dahingegeben. Teure Gnade ist die Fleischwerdung Gottes. Zusammengefasst, was er sagen will, ist, wir können uns nicht auf die Gnade Gottes berufen, wenn wir nicht bereit sind, seinen Sohn, der den Preis bezahlt hat, nachzufolgen. In der Nachfolge des Sohnes Gottes zu leben. Und ein Aspekt von der Nachfolge, die uns immer wieder teuer erscheint, aber doch unser Leben reich macht, ist, dass wir die Gnade nicht nur für uns beanspruchen können. Gnade bleibt nicht einfach bei uns hängen. Sie wird weitergereicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, es erschreckt mich immer wieder, wenn ich die Worte Jesu über Vergebung lese. Es erschreckt mich, weil er so knallhart direkt darüber wird, dass wir anderen auch zu vergeben haben. Ich lese aus Matthäus 6, also aus der Bergpredigt, ich lese aus Matthäus 6 die Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Yikes. Also diese Verse müssten uns immer wieder mal ein bisschen Chiron den Rücken runterschicken. Weil wir erkennen müssen, wir können nicht nur seine Gnade für uns beanspruchen, wir können nicht nur sagen, ja, mir ist alles vergeben, ich kann machen, was ich will. Das wäre billige Gnade. Aber es ist die teure Gnade, die sagt, du hast Gnade empfangen, nun gib sie weiter. Und wenn du dich weigerst, sie weiterzugeben, dann wird sie dir auch entzogen. Dann bekommst du sie auch nicht. Und diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe, das ist nicht die einzige Stelle, wo Jesus sowas sagt. Ich habe mir verschiedene Stellen, wenn du es mir nicht glaubst, ich kann die dir gleich nachher benennen. Wir sind aufgefordert, die Gnade weiterzugeben. Wir sind aufgefordert, anderen zu vergeben. Hier macht Jesus wieder deutlich, dass wir nur durch Gnade gerettet werden, aber die Gnade ist etwas, was uns von innen heraus verwandeln wird. Das ist das Geniale daran. Also das ist direkt die Sache, dass es keine billige Gnade ist, aber das Geniale daran ist, dass wenn wir diese Gnade bekommen, sie verwandelt uns. Wir bleiben nicht denselben Menschen, den wir vorher gewesen sind. Was wäre das für eine Erneuerung? Das wäre ja überhaupt keine Erneuerung. Aber wir müssen erkennen, dass das Evangelium, es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur darum, dass ich gerettet werde, dass es mir gut geht. Das Evangelium geht auch darum, dass ich erkenne, dass es meinen Mitmenschen auch gut gehen soll. Dass meine Mitmenschen davon profitieren können und sollen. Dass sie daran bereichert werden sollten. Und dass Gott durch mich wirken will, um das anderen zu bringen. Es ist manchmal schwierig für uns. Manchmal erscheint es uns geradezu unmöglich zu sein. Wie soll ich dem dafür vergeben? Nee, alles andere kann ich vergeben, aber das nicht. Jesus sagt, ich habe bei dir keine Grenzen gesetzt. Setze bei deinem Nächsten auch keine Grenzen. Oh, Mensch, was könnte ich lange darüber reden, was wirkliche Vergebung bedeutet. Ich habe andere Predigten, die sind alle online zu finden, wo ich schon mal drüber gesprochen habe, werde ich in Zukunft bestimmt noch machen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, jemandem zu vergeben heißt nicht, du sagst, dass was sie gemacht haben, gut ist oder dass es egal ist, dass sie es gemacht haben. Das ist nicht, worum es geht mit Vergebung. Aber bei Vergebung geht es darum, dass wir sie in unseren Herzen freisetzen. Dass wir diesen Hass und Greuel nicht mehr in unseren Herzen festhalten, weil dieser Hass und Greuel, die werden uns kaputt machen. Und Gott will gerade nicht, dass wir kaputt gehen. Deswegen gibt er uns dieses Geschenk. Aber wenn wir an dem, was die anderen gemacht haben, festhalten, dann haben wir gesagt, no grazia, no, keine Gnade. Die Gnade muss durch uns fließen. Wir empfangen sie, aber sie verwandelt uns, dass wir sie dann auch weitergeben. So kann dein Leben erneuert werden. So kann die Welt verändert werden. Und das ist Christi Ziel. Luther war auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Und durch die Schrift hat er entdeckt, dass es doch einen gnädigen Gott gibt. Ein Gott, der nicht mehr gepredigt wurde. Er hat erkennen und predigen dürfen, dass Gott gnädig ist und wir allein durch diese Gnade errettet werden. Aber Luther hat selber keine billige Gnade gepredigt. Da würde man sich täuschen, zu denken, dass er die Gnade billig gemacht hätte. Die wahre Gnade Gottes verändert uns und sie verwandelt unsere Herzen, dass wir auch gnädig werden. Wo brauchst du Gnade in deinem Leben? Wo sind die Punkte, wo du in dein eigenes Leben schaust und du magst nicht, was du siehst? Wo du merkst, dass Erneuerung und Veränderung notwendig sind? Jesus Christus möchte zu dir kommen und seine Hand gerade an diese Stelle setzen. Er möchte, dass du Heilung erlebst. Er möchte, dass du Erneuerung erlebst. was belastet dich und bringt dich zur Verzweiflung? Er möchte, dass du Freiheit davon findest. Nicht auf, dass du rausgehen kannst und weitere Dinge machen, die dich weiter in die Verzweiflung führen, sondern dass du davon befreit wirst. Und wo kannst du Gnade weitergeben? Häufig ist es gerade unsere fehlende Bereitschaft, Gnade weiterzugeben, die uns in die Verzweiflung führt. Wir müssen es lernen. Wir sind Begnadete und das ist gut und das ist wichtig für uns, aber wir sind berufen, Gnädige zu sein, die Gnade weiterzugeben. Nur wenn sie durch uns durchfließt, nur so gibt es eine Reinigung. Wie beim Wasser. Wenn Wasser gesammelt wird irgendwo und steht einfach da, irgendwann nicht mehr so schön. Möchte man nicht mehr trinken. Aber wenn es fließendes Wasser ist, dann reinigt das, dann bleibt das schön, dann ist das gut und wertvoll. So will Gottes Gnade in deinem Leben, durch dein Leben wirken und eine bleibende Veränderung machen in deinem Herzen und in deinem ganzen Umfeld. Allein durch seine Gnade werden wir gerettet. Amen.